Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Schule mit Herz und Seele. Dein Podcast rund um Persönlichkeitsentwicklung, Prävention und psychische Gesundheit in der Schule. Mein Name ist Katrin Hecht und ich unterstütze dich dabei, dich selbst und deine Mitmenschen besser zu verstehen, herausfordernde Situationen in deinem Schulalltag zu meistern und eine Schule mit mehr Herz und Seele mitzugestalten, die Menschen dabei unterstützt, die beste Version von sich selbst zu entwickeln und ihr bestmögliches Leben zu leben. In der heutigen Folge habe ich mal wieder einen meiner ehemaligen Schüler zu Gast im Interview. Muhammad ist mit seiner Familie 2015 nach Deutschland geflohen und wir sprechen über die Erlebnisse im Krieg und die Flucht, aber auch darüber, wie er Kulturunterschiede sowohl in der Gesellschaft als auch in der Schule erlebt hat, was seine Herausforderungen waren, aber auch was oder wer ihm wie geholfen hat, sich in Deutschland und in der Schule heimisch zu fühlen. Da Muhammad in dieser Folge teilweise über traumatische Erlebnisse spricht, möchte ich an dieser Stelle eine Triggerwarnung aussprechen. Das heißt, wenn du selbst Trauma oder Gewalterfahrungen erlebt hast oder einfach sehr empathisch und sensibel auf Gewaltschilderungen reagierst, dann solltest du hier sehr achtsam beim Hören sein und im Sinne der Selbstfürsorge den Podcast unterbrechen oder Teile überspringen, wenn du bemerkst, dass sich belastende Gefühle bei dir entwickeln. Ich wünsche dir viele erhellende und berührende Momente. Ja, herzlich willkommen, Muhammad, im Podcast heute. Wie schön, dass du da bist.
Hallo. Ich freue mich, dass ich da bin.
Ich sag noch mal ganz kurz, bevor wir so ein bisschen einsteigen ins Gespräch, warum ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, diesen Podcast heute zu machen. Mein Hintergrund sozusagen, wie ich darauf gekommen bin. Also, ich bin ja selbst ausgewandert, 2022 nach Schweden und habe jetzt sozusagen 3,5 Jahre Erfahrung als Ausländerin in einem Land zu sein. Das war sehr, sehr spannend bis hierhin und auch viele Dinge, die ich unterschätzt habe, wenn man in einem anderen Land ist mit einer anderen Kultur. Und ich dachte, Schweden und Deutschland, das ist relativ ähnlich, das wird gar nicht so stark zu merken sein. Aber es ist tatsächlich doch auch in manchen Situationen sehr stark zu merken. Allein da musste ich schon oft an dich denken und dachte, Mensch, wie muss das denn für dich gewesen sein, wo ja Syrien und Deutschland durchaus nochmal unterschiedlicher sind von den Kulturen her als Deutschland und Schweden. Und dann das Zweite war, dass ich vor kurzem für ein Präventionsprogramm geschrieben habe, für Mind Matters, habe ich Kapitel verfasst und ein Kapitel war zu einem Modul, das heißt Vielfalt gemeinsam gestalten mit psychischer Gesundheit, Demokratiekompetenzen stärken. Da sollte ich ein Kapitel zur Elternzusammenarbeit schreiben. Und da ging es auch darum, wie Eltern auch zum Beispiel Schule erleben und wie Teilhabe für die überhaupt möglich ist an Schule, wie sie überhaupt verstehen, wie ein Schulsystem funktioniert und so weiter. Und da habe ich auch viel darüber nachgedacht, inwiefern wir eigentlich damals die Eltern viel mehr hätten mit einbeziehen müssen und informieren müssen darüber, wie Schule funktioniert in Deutschland und so weiter. Und auch das wird etwas sein, worüber ich heute mit dir gerne sprechen möchte. Aber wir fangen erstmal überhaupt mit dir an. Vielleicht magst du ganz kurz erstmal sagen, wie alt bist du heute?
Ich bin 23.
Mhm. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen zurückblicken. Wann bist du nach Deutschland gekommen? Wie alt warst du da?
Ich bin 2015 nach Deutschland ausgewandert. Da war ich Ende 12.
Okay. Ja. Und vielleicht kannst du mal sagen, also mein Auswandern und dein Auswandern waren ja ein bisschen unterschiedlich, kann man sagen. Weiß auch nicht, ob man das richtig, also Auswandern trifft es ja schon fast gar nicht bei dir. Das klingt noch so nett, so nach dem Motto, ich habe mal überlegt auszuwandern. Das, so war es bei mir, dass ich überlegt habe, ich möchte gerne nach Schweden auswandern und ich habe das freiwillig für mich entschieden. Ich hätte aber auch in Deutschland bleiben können. Bei dir sah das alles ein bisschen anders aus. Erzähl doch gerne mal so ein bisschen, warum bist du nach Deutschland gekommen? Was war damals los bei dir? Wie kam es dazu?
Ich komme ursprünglich aus Syrien. In Syrien, ehrlich gesagt, hatten wir ein gutes Leben. Von dem her, meine Mutter hat als Lehrerin gearbeitet. Sie war Kunstlehrerin und Englischlehrerin und zwischendurch hat sie noch Religion studiert. Also sie war, wir hatten es gut gehabt. Mein Vater war ein, wie heißt das denn auf Deutsch? Der war einfach ein Chef von einer Telefonzentrale und er musste auch nur einmal, also einen Tag der Woche arbeiten. Nebenbei hat er als Makler gearbeitet. Wir hatten es gut gehabt, schon damals. Also Häuser gehabt, alles Mögliche. Der Grund, warum wir nach Deutschland gekommen sind, ist halt leider nur der Krieg. Sonst wären wir auch nie auf die Idee gekommen, nach Deutschland zu kommen. Wir haben gut gelebt da und wir waren glücklich.
Und dann kam der Krieg.
Dann sind wir 2015, weil wir keine andere Möglichkeit mehr hatten. Wir haben versucht, erst außerhalb Syrien, Nachbarländer zu flüchten, aber da war es noch schlechter als in Deutschland. Wie jetzt zum Beispiel, zuerst waren wir in Jordanien, aber waren wir ein Jahr, 2014 sind wir erstmal nach Jordanien geflüchtet, ist ja direkt neben Syrien, und da war es noch schlimmer wie hier in Deutschland. Dann sind wir zurück, dann nach Syrien, und dann sind wir ausgewandert erstmal nach Türkei. Wir wollten in der Türkei erstmal auch, haben versucht, erstmal in der Türkei zu bleiben. Aber in der Türkei war es auch schlimm. Dann ist uns leider nur wir haben keine andere Möglichkeit mehr gehabt, halt leider. Dann sind wir nach Deutschland gekommen.
Mhm. Und was meinst du mit, in Jordanien war es schlimmer als Deutschland?
Meine Eltern haben es ja so gehabt, als sie in meinem Alter waren. Die haben ja gearbeitet. Wir kennen es ja nicht so, dass man zu Hause bleibt oder man Geld von irgendwelchen Menschen kriegt, sondern wir arbeiten selber und kriegen ja auch unser Geld und essen dann auch selber. Wir brauchen nie von niemandem Hilfe. Und in Jordanien dürften wir nicht alle Syrer arbeiten. Wir dürfen nicht arbeiten. Wir dürfen da leben, im Sinne davon, man darf hier ein Haus mieten. Ja, aber wie soll man da dann auch mieten da ohne Arbeit? Wir haben das versucht, das, was wir, was meine Eltern gebunkert haben, haben wir da auch halt alles ausgegeben in diesem Jahr, weil wir ja nicht arbeiten dürften. Und dann halt müssten wir dann irgendwann dann auch zurück. Also müssen nicht direkt, wir könnten da weiterbleiben, aber wenn wir da geblieben sind, hätten wir nicht irgendwann verhungern können, weil wir ja kein Geld mehr hatten.
Und wie seid ihr dann auf Deutschland gekommen?
Ehrlich gesagt, der Grund, wir hatten nicht mal vor, ehrlich gesagt, nach Deutschland. Wir hatten vor erst nach Stockholm. Wir hatten vor nach Schweden. Wir haben einen Onkel, also ich habe einen Onkel, der in Stockholm wohnt. Und das war unser Ziel. Warum Deutschland? Weil wir nicht mehr kannten. Also nachdem wir in Deutschland angekommen sind, wir waren fix und fertig. Der Flucht hat einen Monat gedauert nach Deutschland. Und als wir angekommen sind, wir waren so fertig, dass man keine Kraft mehr hatte. Also der Plan ist, man sagt von Ding her, Deutschland und Schweden ist nicht weit entfernt voneinander. Aber wenn man geflüchtet ist und diese Schmerz gefühlt hat und diese Angst und man schon in Deutschland angekommen ist und man sieht, dass hier Sicherheit ist, dann sagt man, ist mir egal, ich will nicht mehr nach Schweden. Ich bleib lieber hier in Deutschland. Dann ist das so.
Wie hast du denn gemerkt oder wie habt ihr denn gemerkt, dass in Deutschland das sicher ist? Was war da anders? Ganz am Anfang meine ich jetzt, ne?
Wir hatten auch einen Onkel, der ist 2013 nach Deutschland geflüchtet. Der hatte ja ein bisschen auch Ahnung vom Leben her. Und dann hat er uns erzählt, hier ist sicherer, hier kann man arbeiten, hier kann man Geld verdienen, hier kann man auch leben. Und hier ist kein Krieg. Dass man auch zur Schule gehen kann, nach Hause, und nichts auf dem Weg passieren könnte. Oder was weiß ich, in der Schule. Keine Bombe auf eine Schule, in der Klassenraum und so. Sowas hatte ich zum Beispiel in Syrien. Während ich in der Schule bin, haben wir eine Bombe in der Schule gekriegt. Gott sei Dank habe ich nicht so weit von der Schule gewohnt, dass mein Vater rübergekommen ist und hat mich mitgenommen. Also hat mich direkt empfangen, hat mich nach Hause mitgenommen. Hier ist das Gott sei Dank der Fall nicht in Deutschland, dass keine Bombe in der Schule ankommt und so weiter und so fort.
Wenn du an deine ersten Monate in Deutschland denkst, was kommen dir da so für Bilder in den Kopf?
Ängstliche Bilder. Ängstliche Bilder. Und Einsamkeit. Ich war sehr einsam. Ich habe nicht verstanden, warum ich erstmal hier bin. Ich war jung als Kind. Und warum die Leute nicht die gleiche Sprache wie ich sprechen? Warum die mit mir nicht lachen? Warum möchten die nicht mit mir befreundet sein? Warum ist der Fall nicht so, dass man auch mit mir so umgehen kann wie ein Deutscher? Dass man mich so behandeln kann wie ein Deutscher. Das war halt für mich am Anfang sehr schwierig. Vielleicht war das auch eine, vielleicht hätte ich mich auch vielleicht mehr durchsetzen müssen. Da habe ich am Anfang ein bisschen mehr Angst gehabt, auch vor der Kultur. Ich komme aus komplett anderer Kultur. Bei uns ist ja halt ist Asien und Europa. Viele, viele verschiedene Sachen. Bei uns ist die Schule beispielsweise komplett mit einer Mauer außenrum. Mauer 7 Meter hoch, damit die Schüler nicht aus der Schule flüchten. Und hier in Deutschland, wo ich in Segeberg angekommen bin, habe ich geguckt, ach, ist keine Mauer? Läuft man nicht weg von der Schule?
Wow.
Ja, und das war für mich halt auch eine Sache, wo ich dann mir gedacht habe, oh, das hier gibt's Gesetze, hier kommen auch die Schüler wirklich und lernen denn auch.
Ha,
Und
wie war
wollen
das
wir.
denn in Syrien an der Schule?
In der Schule waren da halt so, dass die Schüler meistens abgehauen sind, geschwänzt haben. Bei mir war das nicht der Fall, denn ich der Sohn von einer Lehrerin bin, habe Vorteile gehabt. Ja, und ich hatte gute Noten gehabt, alles gönnt. Also Sohn einer Lehrerin, die Lehrerin kümmert sich ja auch, ne? Ist ihr Fach, ne? Man muss ja irgendwie das hinkriegen. Unterschiede noch, was ich ja noch empfinde. Die Lehrer hier in Deutschland, die schlagen die Schüler nicht. Ja, bei uns in Syrien beispielsweise, wenn man 5 Minuten zu spät kommt, dann kriegt man schon Schläge. Oder beispielsweise bei mir in Jordanien war der Fall, was ich auch nie vergessen würde, wenn man schon Jordanien in meiner Nähe erwähnt. Also wenn ich schon höre Jordanien. Ich als Syrer in Jordanien, immer wenn ich in 5 Minuten zu spät angekommen bin, die haben mich vom Pausenhof bis 3. Stock, meinen Klassenraum, mit einem Schlauch geschlagen und hinterher. Also der Schulleiter hinterher. Ich laufe und der läuft hinter mir und der schlägt mich, bis ich in meinen Klassenraum ankomme. Heißt es immer noch, wir sind nicht fertig. Wir kommen rein. Dann muss man ja man noch die Hände noch kurz hier, sagen wir so, aufschrecken. Den kriegt man noch von den Lehrern, Klassenlehrer noch, was weiß ich, 10, 20 Mal noch Schläge auf die Hände und dann ist das ja. Dann darf man sich auch hinsetzen.
Krass.
Ja. Das war der Fall. Ich weiß nicht, ob das bei allen war, aber als Syrer in Jordanien war es nicht schön.
Nee, aber als Syrer in Syrien an der Schule stelle ich es mir auch nicht ganz so entspannt vor.
Nee, war es nicht viel entspannter, aber viel besser als in Jordanien.
Aber ihr wurdet auch geschlagen in Syrien an der Schule dann.
In Syrien wurden wir auch geschlagen, aber nicht dieses Schlagen. In Syrien werden wir geschlagen, wenn wir nicht gehört haben oder wenn man halt keine guten Noten geschrieben hat oder wenn man nicht zugehört hat. So ist der Gesetz da. So geht man mit den Schülern um. Anders, als wären wir Tiere oder so und keine Menschen, dass man mit uns sprechen kann. Ja.
Und Pubertät
Was?
ist wahrscheinlich auch nichts, was da irgendwie verstanden wird, ne? Dass man in der Pubertät auch andere Gedanken hat und sich nicht nur um Schule kümmern kann oder so. Das war denen wahrscheinlich ganz egal, ne? Da musstet ihr funktionieren.
Die Pubertät, da muss man funktionieren, ob man es möchte oder nicht da. Das muss man da halt. Da muss man durch.
Okay. Krass. Ja, ihr seid ja dann angekommen in Deutschland und du hast jetzt gesagt, das fühlte sich sehr einsam an. Wie ist das so entstanden? Also, du hast gesagt, es gab Menschen, die nicht so mit dir sprechen wollten oder mit dir befreundet sein wollten. Das hast du so wahrgenommen und natürlich auch die Sprache selbst, ne? Dass du einfach dich ja auch nicht verständigen konntest. Du musstest ja erst einmal die Sprache dann lernen, ne?
Genau, ich kann das halt so, also ich kannte das halt so, im Pausenhof, jeder hat mit jedem gespielt, jeder hat Spaß gehabt und so. Und hier war es so, nur 2-3 Freunde, jeder hat seine Freunde, man geht in die Pause beispielsweise ein bisschen essen, geht man Mensa beispielsweise, holt man da irgendwas zum Essen, man sitzt sich hin oder man geht ein bisschen raus im Pausenhof, spielt man aber nicht so, wie es war, so wie ich das kannte. Auch wenn man versucht hat, mit Menschen zu reden oder so. Es waren halt manche Blicke, dass man es gesehen hat. Mit ihm möchte ich nicht reden, der ist Ausländer am Anfang. 2015 waren auch nicht so viele Ausländer wie jetzt. Mhm. 2015, ich kann die schon auf eine Hand aufzählen, wo ich angekommen bin. Da waren wir, solange ich das noch weiß, da waren wir nur eine oder zwei Klassen. Da waren wir nicht viele Ausländer in der Schule. Da waren wir ganz, ganz, ganz wenige. Und ich konnte damals leider nur mit dem befreundet sein, die gleiche Sprache sprechen.
Aber wie lange hat es denn eigentlich gedauert, bis du in die Schule gehen konntest? Also du bist ja geflohen und bist dann in Deutschland angekommen. Und wie lange warst du dann in Deutschland, bis du in der Schule angefangen hast?
Aufgrund, dass ich zwischen Kreis Segeberg und Kreis Eutin gewohnt habe, war es schwierig, ob ich jetzt nach Segeberg zur Schule kommen muss oder nach Eutin. Mhm. Und das hat leider so um die 2,5 Monate, 3 Monate gedauert, bis ich am Ende einen Platz gekriegt habe auf der Schule in Bad Segeberg. Mhm. Was ich auch, für mich, ich bin auch dankbar dafür, dass meine Eltern für mich da waren, dass sie ein bisschen Druck hinter mir gemacht haben, dass ich lerne, dass ich denn am Anfang sehr lernen Deutsch, dass man die Sprache lernt, damit man auch die Kultur hier versteht, damit man auch hier weiterkommt im Land. Mhm. Ja, da haben meine Eltern ein bisschen Druck gemacht und bei mir hat es auch nicht lange gedauert. Bei mir war der Fall ungefähr 1,5-2 Monate war der Fall in der Schule, bis ich in eine deutsche Klasse gekommen bin.
Ich kann mich da noch teilweise dran erinnern. Ich war ja nur eure Deutschlehrerin am Anfang. Und bin dann ja später die Klassenlehrerin geworden. Ich weiß aber noch, kann mich noch erinnern, als du kamst, dass du hast auf mich sehr, sehr brav gewirkt. Also sehr brav und höflich und vorbildlich. Und wir haben immer noch gescherzt und gesagt, guckt mal hier, Muhammad, so benimmt man sich in der Schule. Das könnt ihr auch alle mal machen und so, ne? Also das ist natürlich auch klar, wenn man jetzt ganz neu in der Schule ist. Man ist ja in so einer Orientierungsphase, ne? Man ist erstmal vorsichtig, man checkt erstmal ein bisschen so ab, wie läuft das hier und kann dann gucken, wie es sich weiterentwickelt, ne? Aber das habe ich noch so in Erinnerung, dass du so sehr gut erzogen wirktest, also so brav und höflich und hast den anderen auch immer gesagt, so geht man nicht miteinander um. Das weiß ich noch, du hast mir gesagt, seid nett zueinander und redet nicht so miteinander und so. Kannst du dich noch erinnern?
Ja, danke schön. Ich kann mich noch dran erinnern, auf jeden Fall. Ich kann das halt so, ich bin als Kind halt so aufgewachsen, dass man nur das Gute zurückgibt, dass man nur gut miteinander umgeht. Und ich habe ja genug schon im Krieg gesehen als Kind und ich bin ja schon hier angekommen, dann möchte ich ja nicht noch mehr Probleme ja haben. Mhm. Man möchte ja auch langsam, ich bin ja da angekommen, ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, den ersten Tag, wo ich in der Klasse angekommen bin, da hat eine Mitschülerin mich gefragt, bist du schwul? Weil sie wusste nicht, ob ich eine Freundin habe. Sie hat mich ja erstmal gefragt, ob ich eine Freundin habe. Dann habe ich gesagt, nein, aber ich wusste jetzt nicht, was bedeutet, hast du eine Freundin? Ich konnte die Sprache ja damals nicht so. Ich konnte ganz, 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 also ich habe nicht verstanden, was das heißt. Sie hat mich gefragt, hast du eine Freundin? Und ich wusste jetzt nicht, soll ich ja oder nein sagen? Mein Mitschüler aus der Datze-Klasse haben mir gesagt, sag nicht immer ja. Ja heißt nicht immer gut. Dann habe ich gesagt, nein. Dann haben die mich gefragt, und die zu mir gesagt, bist du schwul? Dann habe ich gesagt, wenn ich schon das erste Mal jetzt nein gesagt habe, den kann ich auch mal ein Jahr durchlassen. Ja. Ja, es war halt am Anfang die Sprache halt, ne? Was ich auch, sehr gut finde, also was mich auch sehr glücklich gemacht hat, dass meine Mitschüler in der deutschen Klasse gut aufgenommen haben. Die Mädels da, auch die Jungs. Mit den einen davon habe ich noch nebenbei Fußball gespielt. Mhm. Der hat mich ja auch mit immer zum Training genommen, zum Fußball. Und dadurch hat man ja dann halt diese Freundschaft, halt man innerhalb der Schulzeit und außerhalb der Schulzeit.
Und das ist so ein wichtiges Thema, das du da auch gerade ansprichst, weil ist uns hier auch so gegangen in Schweden, dass wir ganz schnell versucht haben, in einen Verein zu gehen, weil man über Verein ja auch nochmal zusätzlich Leute kennenlernt, ne? Also du nicht nur über die Schule, sondern auch über den Sportverein dann, ne? Also über Fußball. Das ist ja auch eine Teamsportart, wo es sehr stark darum geht, dass man ins Team mit aufgenommen wird und wie man da miteinander umgeht. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr hilfreich gewesen ist.
Für mich war das sehr, sehr hilfreich. Was ich auch sehr gut gefunden habe beim Fußball, das habe ich auch nicht verstanden am Anfang. Beim Fußball hatte ich diese Blicke nicht gehabt. Da hat auch jeder mit jedem gespielt. Ich habe auch die Bässe gekriegt. Ich habe auch, die sind mit mir vernünftig umgegangen und höflich. Wie, da waren die Blicke nicht wie in der Schule. Und das hat mir auch diesen Gefühl gegeben, ich möchte da sein. Ich bin glücklich da, wo ich bin. Ich möchte hier sein. Ich möchte ein Teil der Gruppe sein. Und ich dürfte ein Teil sein.
Wie war das in der Schule? Du sagtest, die Mitschüler haben dich gut aufgenommen. Und was genau haben die gemacht, was dir so geholfen hat, dich wohler zu fühlen und nicht mehr so einsam?
Ich sag mal so, wo ich ja die ersten Monate da angekommen bin, die Sprache ist ja noch nicht richtig da. Wir sprechen in Syrien Arabisch, hier in Deutschland wird Deutsch gesprochen, wir schreiben von rechts nach links, in Deutschland wird von links nach rechts geschrieben, komplett andere Schrift, andere Buchstaben, komplett andere Sprache. Und die haben versucht, trotz meiner Sprache schlecht ist, haben die trotzdem versucht, mit mir zu sprechen, um mir zu sagen, hey Mohammed, so spricht man das nicht aus, so spricht man das aus, das heißt nicht so, das heißt so. Haben versucht, mir Grammatik beizubringen, haben versucht, mir Wörter auf Deutsch zu erzählen, die ich lerne, damit ich besser werde, weil die wollten mich auch Teil der Klasse haben. Mhm. Die wollten auch mich dazu, dass ich dazu gehöre. Das hatten die vor.
Ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, wie lustig sie das fanden, dir die deutsche Jugendsprache beizubringen und haben dir dann immer so bestimmte Wörter beigebracht, ne? Sowas wie Digger und weiß ich nicht, Bruder, also Bro oder solche Sachen. Also so typische Jugendsprache und du warst natürlich völlig, völlig neu und hast das alles brav nachgesprochen und wusstest manchmal gar nicht, was du da lernst. Und ich glaube, das war was die anderen auch einfach total lustig fanden, dir diese Dinge beizubringen. Aber ich habe das auch so in Erinnerung, dass sie dich sehr gut aufgenommen haben, dass sie sich für dich interessiert haben. Na, das ist ja zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Fühlst du dich willkommen? Ist da ein Interesse da, dass du überhaupt da bist? Und klar, natürlich ist es auch so, wenn man eine Unterschiedlichkeit feststellt, kann das natürlich auch Angst machen. Also deswegen gab es wahrscheinlich auch viele andere, die keinen Kontakt zu dir gesucht haben und gesagt haben, huch, der ist Ausländer, das kenne ich nicht, das verstehe ich nicht, das ist mir vielleicht irgendwie fremd und unheimlich. Und nicht jeder geht ja mit Neugierde auf jemanden zu und sagt, oh, den möchte ich jetzt kennenlernen, sondern sagt erstmal, nee, ich gucke mir das erstmal aus der Entfernung an. Na, also auf beiden Seiten natürlich. Du warst ja nun auch nicht wirklich freiwillig in Deutschland. Und für dich war es ja auch alles komplett fremd. Wie hast du das so in der Schule wahrgenommen? Was waren so die größten Schulkulturunterschiede? Also wenn man sich so Schule anguckt, wie das unterschiedlich ist. Was waren so die Sachen, wo du gesagt hast, ach krass, hier ist ja Schule ganz anders. Hier in der Schule macht man dies. Hast du schon was aufgezählt? Also du hast gesagt, hier schlägt man nicht in der Schule. Na, das war dir auf jeden Fall als erstes aufgefallen. Hier sind keine hohen Mauern, hast du gesagt. Also hier können die Kinder auch irgendwie, die bleiben hier in der Schule anscheinend und laufen nicht einfach alle weg. Wobei es ja durchaus auch mal ein paar gab, die gerne mal das Schulgelände verlassen haben, aber die sind dann wiedergekommen nach der Pause. Was waren noch so große Unterschiede, die du so erlebt hast in den Schulsystemen, wo du erstmal gesagt hast, wow, okay, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen, das ist ja völlig anders.
Ehrlich gesagt, die Lehrer, wir schließen sie kurz aus, weil bei ihnen war das nicht der Fall. Bei den anderen Lehrern, wie meine Klassenlehrerin, sie waren ja unser Deutschlehrerin zu dem Zeitpunkt. Mhm. Sie hat sich am Anfang null interessiert für mich. Also, ob ich jetzt was gemacht habe oder nicht. Ob ich jetzt die Hausaufgaben gemacht habe oder nicht. Also am Anfang war das für mich, sie hat mir nicht so gezeigt, ob ich jetzt was gemacht habe oder nicht. Das hat sie nicht so interessiert. Dass die Lehrer mit den Schülern nur geredet haben, wenn die Schüler frech waren, die Lehrer nur gesprochen haben und nichts gemacht haben. Ich kenne das halt anders.
Ja. Wie hast du das erlebt? Das ist ja immer so ein ganz spannendes Thema. Was wir ja oft im Schulsystem erleben hier in Deutschland ist, wenn gewisse Schüler aus Syrien oder auch aus anderen Ländern kommen, in denen Schule anders funktioniert, also ich sag mal härter funktioniert oder mit mehr Gewalt, dann ist es oft so, dass diese Frage des Respekts aufkommt. Also wie definiert man Respekt für sich? Oder also wir haben ja oft erlebt, dass auch Schüler Schwierigkeiten hatten, Respekt vor Lehrern in Deutschland zu haben im Vergleich zu Lehrern zum Beispiel jetzt in Syrien. Liegt das daran? Meinst du, das liegt daran, dass wir in Deutschland eben nicht so harte Strafen haben und deswegen, ja, ich weiß nicht, ob man von Respekt oder von Angst in diesem Zusammenhang eher sprechen sollte, ne? Ob das wirklich ja Respekt ist oder ob das eher Angst ist, die da in Syrien aufgebaut wurde. Aber ist das der Grund, dass Lehrer nicht so ernst genommen werden manchmal in Deutschland von Schülern zum Beispiel aus Syrien?
Das ist auch ein Grund. Aber also schon ein bisschen, schon. Vielleicht hätte man, also ich finde, man muss ein bisschen härter mit den Schülern umgehen, wenn die Scheiße bauen, damit die das ja nicht nochmal machen. Zwar nicht direkt schlagen, um Gottes Willen. Das finde ich falsch. Schlagen ist nicht das Richtige. Aber die ersten Monate waren ja so, ich war der liebste Seele. Ich war immer ich musste mich ja irgendwann integrieren. Ich wollte auch dazu gehören. Naja, es geht ja nicht, wenn die alle Scheiße bauen und ich nicht. Ich muss ja auch mitmachen. Zwar, sie haben nicht viel mitbekommen, außer ich glaube, das einmal, wo sie uns erwischt haben beim Rauchen. Da haben sie mir noch eine Missbilligung nach Hause geschickt. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Das habe ich noch bis heute zu Hause. Habe ich noch von meiner Schulezeit. Ja, das war auch eine Sache, Beispiel, wo sie uns erwischt haben, dass wir am Rauchen waren. Da haben sie uns auch nur eine Missbilligung geschickt. Wäre ich erwischt, zum Beispiel in Syrien beim Rauchen, hätte der Lehrer mich geschlagen. Ich glaube, dann hätte ich aufgehört zu rauchen. Wahrscheinlich, weil ich das halt so kann von da. Ich bin ja da geboren, ein bisschen, da bin ich ja die ersten Jahren, ich sag mal, die ersten 12 Jahren war ich ja da. Und ich kenne das ja halt so, dass man nur mit Schlagen halt, anders geht es ja nicht, also von den Lehrern. Und hier war das ja so, wo ich ja die Missbilligung zwar bekommen habe, da war ich zwar traurig, aber nicht, weil ich die Missbilligung bekommen habe, sondern weil es ja von ihm ist, also weil ich es von ihm bekommen habe. Ich wollte es ja bei ihm nicht, dass sie irgendwie einen anderen Blick von mir haben, weil sie mir auch, besonders am Anfang, sie waren auch netter und sie haben mir gezeigt, dass sie haben sich Mühe gegeben am Anfang. Sie haben auch nachgefragt, wie das zu Hause ist bei mir. Ich komme ja aus dem Kriegsgebiet. Für mich war das sehr, sehr schwierig zu Hause. Für uns ja, es kommt andere Kultur und so. Und es war sehr, sehr schwierig, wie mein Vater damals mit mir umgegangen ist. War auch für mich eine Sache, die mich sehr, sehr, sehr belästigt hat. Und ich habe es von niemandem gekriegt, diese Hilfe. Oh, das war auch ein Grund, wo ich dann gemerkt habe, dass meine Klassenlehrerin, warum kommt sie nicht auf mich zu? Warum fragt sie nicht nach? Ich bin ja auch ein Teil der Schule, ich bin auch ein Teil der Klasse. Warum fragt sie nicht nach, ob alles gut bei mir ist? Warum komme ich ohne Hausaufgaben? Interessiert ihr das nicht? Für mich war am Anfang nicht der Wille, dass ich keine Hausaufgaben machen möchte, sondern ich habe die Sprache nicht verstanden. Also nicht, weil ich faul war, sondern weil ich das nicht kannte. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Und das hat sie ja nicht interessiert am Anfang. Und das habe ich, ich habe mich gewundert, warum? Okay, wenn das sie nicht stört, dann kann ich es auch weitermachen. Ich kann es ja so, wenn ich mal eine Hausaufgabe nicht gehabt habe, würde ich denn gerufen, also bei uns ist das so, immer, wir kriegen beispielsweise heute Hausaufgabe für morgen, nächsten Tag kommt der Lehrer und dann fragt nach, wer die Hausaufgabe hat und wer nicht. Wer nicht die Hausaufgabe hat, kommt nach vorne, dann stellt man sich in die Reihe und dann wird man in die Reihe geschlagen. Hier in Deutschland war es ja leider, in Syrien ist das so leider, und hier in Deutschland ist es der Fall so gewesen, dass die Lehrerin ja nicht mal nachgefragt hat. Mhm. Für mich war das ja auch am Anfang, okay, ich mache keine Hausaufgaben und ich werde nicht geschlagen? Mhm. Das ist ein Paradies, wie schön ist das denn?
Nun, ich kann mir vorstellen, ich weiß es natürlich nicht, das ist ja jetzt auch eine Bewertung, die du gemacht hast, dass du den Eindruck hattest, dass deine Lehrerin damals, deine Klassenlehrerin, sich nicht für dich interessiert hat. Ich kann mir vorstellen, vielleicht, dass sie dir den Freiraum lassen wollte am Anfang, weil ihr klar war, dass du noch nicht die Hausaufgaben so machen konntest wie die anderen, weil du ja noch nicht auf dem gleichen Deutschlevel warst sozusagen. Vielleicht wollte sie dich da auch gar nicht stressen, aber spannend, du hast es halt erlebt. Als Desinteresse, ne? Und du wolltest gerne, dass man Interesse zeigt und dass man guckt, wie ist es gelaufen, wo brauchst du noch Hilfe?
Genau. Ich wollte halt auch dazugehören. Ich möchte auch was erreichen. Ich wollte auch irgendwann auf dem Stand kommen, dass ich auch hier Ausbildung mache, dass ich auch was erreiche, dass ich irgendwann auch mein Geld alleine mache und nicht zu Hause bleibe und Geld vom Staat kriegen.
Lass uns mal ein Stück weit rübergehen zu deinen Eltern. Du hast gesagt, für deine Eltern ist es ja auch natürlich auch eine Herausforderung gewesen, hier anzukommen. Wie die das erlebt haben? Also Schule funktioniert ja in Deutschland anders als in Syrien. Und du hast gesagt, du bist dann nach anderthalb oder zwei Monaten bist du an die deutsche Schule gekommen. Wurden deine Eltern da eigentlich irgendwie eingeführt in das deutsche Schulsystem, haben die Informationen darüber bekommen, wie das hier läuft? Also es gibt ja so viele Dinge, die auch unterschiedlich sind, ne? Wo man da einfach so, sag ich mal, wenn man hier aufwächst, weiß, wie funktioniert das? Also was ist ein Elternabend zum Beispiel, ne? Muss man zum Elternabend kommen oder nicht? Oder was passiert da? Oder was ist so ein Schulfest und muss da jeder was mitbringen oder nicht? Und also haben deine Eltern irgendwie, wurdest du einfach angemeldet oder haben die auch von irgendjemandem noch ein Gespräch bekommen, wie Schule funktioniert? Hatten die Fragen?
Ja, am Anfang, die wussten es auch nicht, wie das ist. Die dachten auch, wie ist in Syrien, da wenn meine Eltern Fragen haben oder irgendwas, da kommen die einfach morgen früh mit zur Schule und dann fragen die den Lehrer was. Da gibt's nicht, dass die Eltern alle... Also Elternabend, da gibt's keinen Elternabend in Syrien, dass die Eltern mal nach der Schule mal sich mit den Lehrern sprechen, dass sie gucken, wo das Problem ist, wo die Schwierigkeiten, wo der Schüler vielleicht noch Hilfe braucht. Das gibt's alles in Syrien nicht, wie hier in Deutschland. Hier in Deutschland war es am Anfang auch für meine Eltern ein bisschen, die haben sich auch am Anfang gefragt, Elternabend, was ist das? Was macht man da? Für sie war es auch, ich habe sie auch danach gefragt, wie das war. Der Elternabend, ist ja von Religion her, ich bin Muslim. Um Elternabend, da sind meine Mutter und mein Vater mitgekommen. Und meine Mutter war auch mit Kopftuch. Zwar, die waren auch nett, aber da hat man auch gesehen, dass da ein paar Blicke auch besonders waren. Also, dass da das von den Schülern die Eltern oder von den Schülern die Eltern Blicke auch waren, okay, was haben die hier zu suchen? Sowas wollen wir nicht. War es ein bisschen schwierig, aber die waren begeistert, dass man mit den Lehrern sprechen kann über den Schüler, dass man auch weiß, was für einen Stand der Schüler hat. Dass der Schüler auch gut, dass die ganze Zeit alles auf dem gleichen Stand halten. Dass die wissen, okay, mein Kind braucht da Hilfe, gibt's Nachhilfe, kann man sowas machen, kann man hier was machen. Das fand ich alles gut. Bei uns in Syrien gibt's auch Nachhilfe, aber halt nicht so wie hier. Da sucht man einfach sich einen Lehrer. Da kann man sich auch den gleichen Lehrer fragen, ob der gleiche Lehrer Nachhilfe macht. Da aber nach der Schule gibt man den Lehrer halt Geld. Dass der Lehrer halt ein bisschen Taschengeld dann halt kriegt.
Und wenn wenn deine Eltern in Syrien mit dem Lehrer sprechen wollten, sind die halt einfach hingegangen. Also da hat man keinen Termin gemacht oder sowas, wie man das in Deutschland macht.
Bei mir war das nicht so der Fall. Meine Mutter war ja sie war nicht meine Klassenlehrerin, sie war meine Kunstlehrerin. Sie war ja Kunstlehrerin.
Also du warst an der gleichen Schule wie deine Mutter?
Ich war an der gleichen Schule wie meine Mutter bis vierte Klasse. Bis dahin war es ja so, wenn irgendwelche Schwierigkeiten waren, haben die Lehrer direkt mit meiner Mutter gesprochen. Die haben ja direkt ihr gesagt, ey, pass mal auf, so und so ist es heute passiert. Pass mal auf, er muss das und das machen. Oder hat heute die Hausaufgabe nicht gemacht, der hat dir gar nicht erzählt, dass er gestern Hausaufgabe hatte. Oder so. So war das der Fall, dass meine Mutter ja eine Lehrerin war, bis ich in die vierte Klasse gekommen ist. In die vierte Klasse bin ich angekommen, da habe ich angefangen, richtige Schläge zu kriegen. Und da hat es dann auch richtig angefangen. Da ist auch mal meine Mutter auch, denn aus der anderen Schule ist sie auch mitgekommen, hat sie auch gefragt, ey, warum schlägst du mein Kind?
Obwohl warum? Das normal ist in Syrien.
Ja, die hat gesagt, ich erziehe mein Kind, er ist ein Mensch und kein Tier. Wenn das bei euch normal ist, dass es normal in unserer Kultur ist, ich möchte nicht, dass mein Kind geschlagen ist. Ich gehe arbeiten und versuche alles Mögliche für mein Kind zu machen. Ich möchte, dass mein Kind auch irgendwann halt Lehrer oder irgendwas wird, also irgendwas Höheres und nicht, was weiß ich, dass ich irgendwann, sage ich mal so, ein Penner auf der Straße bin.
Oder so. Gibt es eigentlich viele Frauen, die Lehrkräfte sind in Syrien?
In Syrien, also von der Schule, wo ich war, waren mehr Lehrerinnen als Lehrer.
Aha.
Also mehr Frauen als Männer, wie hier in der Schule in Deutschland. Also ich kann mich dran erinnern, da hatten wir auf unserer Schule 2 oder 3 Lehrer. Und der Schulleiter und der Schulleiter.
Okay. Also
3, 4 Männer, mehr, nicht viel mehr. Meistens waren das Lehrerinnen. Als Lehrer.
Wie ist das in Syrien? Ich habe gehört, dass es wichtig ist, welchen Status man hat. Also, dass der Lehrer, also es gibt ja so verschiedene Berufe, die man haben kann und die sind ja unterschiedlich hoch anerkannt, sage ich mal, ne? So in einer Gesellschaft. Und der Lehrer ist relativ weit oben angesetzt bei euch, ne? Also man hat sehr viel Respekt, halt, wenn man Lehrer ist, oder?
Der Lehrer kommt direkt nach der Architekt und nach dem Arzt. Also es gibt alle höchste gibt's Arzt, Architekt, sind ungefähr auf dem gleichen Stand.
Level.
Auf dem gleichen Level. Dann kommt danach der Lehrer. Ja.
Und was steht noch unter dem Lehrer? Ich habe das auch mal irgendwann im Internet gesehen und dachte, krass, wie weit oben der Lehrer steht.
Nach dem Lehrer.
Also zum Beispiel Polizei, wo kommt die? Kommt die unter dem Lehrer?
Nee, die Polizei zählen wir gar nicht dazu, weil die sind ganz, ganz oben. Die gehören nicht mal dazu. Die Polizei, mit denen kann man nicht mal reden. Die habe ich, tut mir leid, die habe ich nicht mal dazu erwähnt, weil ich das so kann, dass die Polizei die alles machen können damals. Mhm. Also der Polizist dürfte alles machen, was er will. Wie er will, der könnte mit alle möglichen Menschen umgehen, so wie er möchte. Also wenn mal zum Beispiel ein Polizist hat einen Schüler, hat ein Kind und der Kind ist ja auf irgendeine Schule, ist ja ein Schüler und der wird geschlagen, dann kommt der Polizist und schlägt den Lehrer.
Ach.
Ja, kann mal passieren. Wenn der Lehrer irgendwelche Leute hat, die auch in solche System wie im Bundeswehr oder sowas arbeitet oder Polizist. Aber bei der Polizei gibt's ja auch höher, gibt's ja nur mal 1 Stern, 2 Sterne und so. Wenn er das hat, dann kommt man ja irgendwie auf dem gleichen Level. Aha. Aber wenn er nicht hat, dann kann er auch nichts machen. Der Polizist dürfte auch mal beispielsweise den Lehrer, okay, du hast mein Kind geschlagen, du kommst jetzt mit in die Zelle und darfst erst nach einer Woche raus. Auch wenn er zum Beispiel, wenn der Lehrer hier Schüler hat und nächsten Morgen unterrichten muss, das interessiert den Polizist nicht. Mhm. Die kommen ja alle schon, die sind ja alle oben. Ich sag mal so, zu der Zeit, wo der Krieg war oder kurz davor. Bei uns hat ja der Krieg 2011 angefangen, aber es ist nicht seit der 2011. Das zieht sich schon seit mehreren Jahren, also schon vor 2000, schon seit 2002, 2003. Verzieht sich das langsam und langsam und langsam und langsam. Weil die Polizei dürfen machen, was sie wollen, wie sie wollen. Keiner kann machen, was, also wenn der Polizist mich auf der Straße haut, muss ich einfach sagen, okay, es tut mir leid. Ich entschuldige mich für den Polizist, obwohl er mich geschlagen hat, obwohl ich nichts gemacht habe. So ist das.
Kommen wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was schwierig war. Lass uns mal darüber sprechen, was gut gelaufen ist, damit auch Lehrkräfte erfahren, was denn in Schule helfen kann, wenn jetzt eben Schülerinnen und Schüler aus anderen Kulturen kommen und neu sind. Was könntest du sagen, was oder wer dir wie geholfen hat, dich schneller in der Schule zurechtzufinden, dich wohlzufühlen?
Meinen Sie jetzt Schüler von Mitschüler oder Lehrer?
Also alles. Wir haben ja über die Schüler schon ein bisschen gesprochen. Wie die Klasse das gemacht hat, vielleicht können wir nochmal darüber sprechen, was dir geholfen hat, was Lehrer gemacht haben oder auch die Schule an für sich oder vielleicht auch außerhalb der Schule. Kann ja auch sein, dass du noch, ne, du hast ja vorhin gesagt, Fußball war irgendwie wichtig oder so. Das kann natürlich auch wichtig sein. Aber was ist das, was dir geholfen hat, schon jetzt mit Fokus auf Schule erst einmal dich da wohler zu fühlen?
Was mir geholfen hat, wie du mit mir umgegangen bist. Mhm. Ich weiß nicht, ob du eine Stärke dafür hattest. Ich sage es ja nicht jetzt, weil ich gerade vor mit Ihnen das aufnehme, sondern weil Sie ja wussten, wie Sie mit einem Schüler kommen. Und vielleicht, weil Sie das erkannt haben, dass ich mit Problemen zur Schule immer gekommen bin. Und abgehauen bin. Und dann haben sie ja mit mir gesprochen. Ey, Mohammed, irgendwas ist schief bei dir. Irgendwas läuft nicht gut.
Es kann ja nicht sein. Wahrscheinlich nicht gesagt, irgendwas ist schief bei dir. Aber ja.
Ja, nicht so, aber. Nicht so, aber dann haben sie irgendwas
stimmt
ist ja nicht
normal.
Ne?
Irgendwas ist nicht in Ordnung bei dir, ja.
Ja, ja. Irgendwas ist ja nicht normal. Und das hat mir auch sehr viel geholfen. Ich glaube, das ist auch einer der größten Gründe, warum ich mich danach wohler gefühlt habe, ob jetzt in der Schule, innerhalb der Schulzeit oder außerhalb der Schulzeit, ich habe diese Hilfe bekommen, die ich noch nie bekommen habe. Dieses, dass jemand sich interessiert für den, was die Schüler, also was ich habe. Ich könnte das halt nicht. Ich kann halt immer dieses Gewalt, dieses immer Schreien, dieses Gewalt und so. Und dann kam es ja so. Was ich auch gut finde, ist, dass die Lehrer vielleicht mal einen Blick da werfen, ob alles gut bei den Schülern sind, ob vielleicht die Schüler Probleme zu Hause haben. Es gibt ja viele Eltern, die auch nicht so gut mit den Kindern umgehen. Und bei mir war das ja ein bisschen der Fall. Am Anfang hatte ich ja Schwierigkeiten. Und irgendwann ist es ja besser geworden. Ich finde, das ist auch einer, Sie haben, ich kann mich nicht dran erinnern, aber ich glaube, da haben Sie meine Eltern auch das einmal eingeladen zur Schule und haben Sie mit denen drüber geredet, ob alles gut ist, wo man was machen kann, wo Schwierigkeiten sind. Und danach ist es auch besser geworden. Da habe ich auch dann gesehen, dass meine Eltern auch mit mir ein bisschen besser die Verhalten, wie dass meine Eltern mit mir anders umgegangen sind. Dass man auch nicht nur lernen, weil für mich war am Anfang der Zeit sehr, sehr, sehr viel Druck. Ich habe am Anfang die ersten 10, 11 Monate waren für mich nur Lernen. Und das hat mir auch irgendwann einen Touch gegeben, dass ich keinen Bock mehr habe. Das für mich war also ein Jahr lang hat mein Leben nur, ob ich dann auslernen, dann hatte ich keinen Bock mehr. Und dieses, dass Lehrer und Eltern miteinander sprechen und gucken, dass bei den Schülern alles gut ist. Manche Schüler haben Angst, den Lehrer zu sagen, dass die Eltern irgendwelche Schwierigkeiten machen oder so. Bei mir hatte ich nicht der Fall, weil ich könnte mit ihnen über alles Mögliche sprechen. Aber bei anderen Schülern, ich habe noch andere Freunde zu dem Zeitpunkt gehabt, die ein bisschen das mitgenommen hat, die jahrelang daran gelitten haben, dass sie nicht wussten, was wollen die machen. Die Eltern sind schwierig, die Lehrer haben sich nicht interessiert und dann wussten die nicht, wohin mit sich. Und dann haben die dann sich komplett fokussiert auf Drogen und Alkohol und so. Ein komplett anderer Weg. Was ich auch, es ist falsch, 100% Drogen, es ist 100% falsch, aber da hat man keine andere Möglichkeit mehr gehabt. Okay, zu Hause interessiert sich niemanden für mich, in der Schule interessiert sich niemanden für mich, dann kann ich auch das sein, was niemanden sich wünscht. Okay, ich weiß, denn bei mir war auch am Anfang der Fall, ich habe mal Drogen probiert. Bei mir war auch am Anfang ein bisschen der Fall, wo ich eine andere Klassenlehrerin hatte, die sich nie interessiert hat für mich. Danach, wo ich die Sprache auch kannte und die Eltern haben sich auch nicht interessiert, ob ich jetzt das mache oder nicht, dann habe ich auch mal Drogen genommen. Dann habe ich gedacht, vielleicht das ist der richtige Weg, dass ich denn jetzt Drogen nehme, vielleicht geht's mir besser. So habe ich mir gedacht. Es ist aber genau das Gegenteil. So geht man nicht mit Problemen um. So habe ich aber mir gedacht, als ich gesehen habe, okay, niemand interessiert sich für mich, dann kann ich auch das machen, wie ich möchte. Ich möchte auch mal glücklich sein. Ich möchte das machen, was ich will.
Nun sagst du ja auch gerade, ich möchte auch mal glücklich sein. Ich kann mich erinnern, dass du auch eine Phase hattest, in der du sehr, sehr viel, so depressiv warst, ne? Also, dass du schon auch echt traurig und niedergeschlagen warst, ganz, ganz viel. Dann haben wir ja auch immer wieder gesprochen miteinander. Das hat mir ja auch Sorgen gemacht, wo ich mich gefragt habe, was ist da los? Dem geht's überhaupt nicht gut. Ich weiß auch, eine Weile hast du, da haben wir auch mal drüber gesprochen, eine Weile warst du so extrem aufgedreht und fröhlich und so weiter. Und ich habe zu dir gesagt, Muhammad, das glaube ich dir nicht. Du hast so eine Maske aufgesetzt irgendwie. Du spielst hier gerade den Fröhlichen immer wieder. Aber ich sehe, dir geht's eigentlich gar nicht gut. Warum machst du das, ne? Kannst du dich erinnern?
Ich kann mich noch sehr gut dran erinnern. Da haben sie mir auch das erste Mal gesagt, Muhammad, da hast du eine Fassade vor sich. Ich wusste, da habe ich auch gelernt, was bedeutet Fassade. Da habe ich das gelernt, weiß ich noch ganz genau, ja. Sie haben sich Mühe gegeben am Anfang, also wo sie sich die Mühe gegeben haben, also die Phase, wo ich denn irgendwas gespielt habe, das stimmt auch, die haben mich auch durchschaut. ich wollte einfach ihnen zeigen, dass die Mühe, die sie sich geben, was gebracht hat. Ob es zu dem Zeitpunkt was gebracht hat oder, also zu dem Zeitpunkt was gebracht hat oder nicht. Im Nachhinein hat es ja auch irgendwann was gebracht. Aber ich wollte da halt zeigen, okay, da jemanden für mich was tut, will ich auch zeigen, okay, ich habe es noch nie gehabt, dieser Mensch hat mir gezeigt, okay, dass ich ihm auch wichtig bin. Okay, dann muss ich auch nicht immer traurig sein, muss ich nicht immer sagen, okay, mir geht's nicht gut, mir geht's schlecht und so. Und irgendwann habe ich hatte auch schon da ein bisschen Angst dran gehabt, dass wenn ich immer traurig, dass sie irgendwann auch loslassen, dass sie dann irgendwann sich denken, okay, dann kann
lohnt
ich ihn auch
nicht.
Lohnt sich nicht, der ist ja die ganze Zeit schon, so habe ich mir den gedacht.
Was ich nicht getan hätte.
Ja, da war ich mir auch.
Da warst du dir nicht ganz sicher und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und gleichzeitig ist es so wichtig, dass du natürlich auch merkst, dass man nicht nur aus Dankbarkeit heraus dann versuchen sollte, jemand jemanden zu spielen, der man vielleicht trotzdem nicht ist, weil das eine hat mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun, ne? Also nur weil ich mich für dich interessiere und ich mit dir Gespräche führe, heißt das ja nicht, dass es dir automatisch besser gehen muss, weil ich jetzt so nett zu dir bin, sondern die Probleme, die du hattest, die hatten ja auch gar nichts mit mir zu tun. Na, also die Probleme, die du hattest, kamen ja ganz woanders her, fiel ja auch von zu Hause dann noch in einer gewissen Zeit, ne? Da war ja auch wirklich eine Menge los, sodass, ja, du dich ja im Prinzip nicht schuldig fühlen müsstest, dich schlecht zu fühlen. Aber ich verstehe, wie du gedacht hast. Ich verstehe, wie du gedacht hast. Und gleichzeitig ist es so wichtig, dass finde ich, alle Schüler auch verstehen, dass sie anerkannt und wertgeschätzt werden, egal wie sie sich fühlen.
Genau, das wusste ich leider zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe sehr, sehr viel von zu Hause mitgenommen und was in dieser Phase, wo ich depressiv war, da habe ich auch sehr, sehr viel Albträume gehabt. Was ich auch nicht sagen wollte am Anfang, ich hatte Angst davor, irgendwas zu sagen, weil viel aus dem Krieg ist im Kopf geblieben, was mir das nachts rausgekommen ist. Oder beispielsweise, wenn ich also es sind mal Sachen im Kopf, also sie sind mal Sachen, die ich in echt gesehen habe, die Menschen, die gestorben sind, die sind mal in meinen Traum gekommen und haben mir mal zum Beispiel gesagt, wir nehmen dich jetzt mit. Ja. Und dann halt, da sind ja Sachen, sehr, sehr viele Sachen gekommen, die ich dann halt, ich wusste nicht, wohin damit. Ich wusste beispielsweise, also ich kann mich daran erinnern, als Kind, wo ich das gesehen, ich muss, also neben uns ist meine Bombe raufgekommen, von uns zu Hause ist keiner verletzt, eine der Nachbarn ist gestorben, da kann ich mich sehr gut dran erinnern, da habe ich diesen und diesen Finger begraben und der Kopf. Also und das schon mit 8, 9
Von der Nachbarin.
von der Nachbarn. Da habe ich ein Loch gebuddelt und habe das gemacht. Also habe es, also habe ich habe gesehen, wie die Leute da, was die da machen. Ich habe einfach ein Loch, also aufgemacht, gebuddelt, einfach ein Loch, habe den Kopf reingetan, die Finger und habe es zugemacht. Der Rest der Körper war sowieso einfach nur in kleine Stücke. Also danach, das wusste ich nicht. Das war auch einer Grund halt, wo ich gedacht habe, ich sehe sowas im Traum. In echt habe ich denn zu Hause Probleme und in der Schule interessiert sich niemanden für mich. Also ich konnte nicht glücklich, nicht mal während des Schlafen könnte ich denn aufhören zu denken. Und das waren halt den Sachen, wo ich denn gedacht habe, okay, wohin, was soll ich denn machen? Wohin mit mir? Ja, und das war sehr, sehr, sehr schwierig, bis sie denn das halt irgendwann, für sie irgendwann mich durchschaut haben, dass das irgendwas nicht stimmt.
Und wie ist das denn weitergegangen? Also was hat dir dann noch geholfen? Also dass ich das angesprochen habe, hat dir anscheinend geholfen, dass du wusstest, ich werde gesehen und sie interessiert sich dafür und es ist okay, dass es mir nicht gut geht, ich kann darüber sprechen. Das ist das schon gewesen, was gut geholfen hat? Oder was hat noch mehr geholfen?
Was mir am meisten geholfen hat, ist, dass ich egal was ich hatte, wann ich es hatte, mit ihnen darüber reden könnte. Dass ich jemanden in meinem Alter damals, ich habe jemanden gebraucht, der mir zuhört, wo ich weiß, egal was passiert, ich kann zu diesem Menschen kommen, der passt auf mich auf. Mir kann nichts mehr passieren. Ich brauche dieses Angst nicht mehr haben. So habe ich denn gedacht, dass ich denn weiß, okay, egal was passiert, ich kann denn zu Frau Hecht gehen. Frau Hecht, dieses Reden hat sehr, 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 sehr viel geholfen. Dieses, wenn ich mit ihnen über Probleme geredet habe, dass sie mir auch gezeigt haben, dass es gibt einen Weg, wo, dass man rauskommt. Zu jedem Problem gibt es eine Lösung. Ich könnte das aber halt nicht anders. Ich könnte das halt nur so, Problem, 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 Problem. Aber dass es auch eine Lösung gibt, das wusste ich nicht.
Nur ist es ja so, dass du sehr, sehr heftige Sachen erlebt hast in deinem Leben mit Flucht und dass das sind traumatische Erlebnisse, ne? Für alle Menschen, die Flucht erlebt haben, ist das ganz klar ein großes Trauma, das man trägt. Und nun warst ja auch nicht nur du derjenige, der das erlebt hat, sondern auch deine ganze Familie. Jeder so auf seine unterschiedliche Art und Weise. Was natürlich auch ganz, ganz schwer ist zu Hause. damit umzugehen? Und wer hat euch da geholfen? Gab es da noch andere Menschen, die euch was angeboten haben als Hilfe, um diese Fluchterfahrung zu verarbeiten?
Ja, ich sag mal so, am Anfang waren wir in Neumünster, wo wir angekommen sind, also Flüchtlingsheim, Flüchtlingslager, waren wir in Neumünster und werden wir zugeteilt, waren wir dann irgendwann im Dorf Berlin. Mhm. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt.
Ja.
Und im Dorf Berlin da, ich sag mal so 70% der Nachbarschaft oder der Dorf, komplett 70% von Menschen oder vielleicht 80%, haben noch nie Ausländer gesehen gefühlt. Also es waren alle Blicke auf uns so gesehen, dass wir auch, als wenn wir, was weiß ich, Hunde oder so. So waren die Blicke auf uns, wenn wir mal spazieren waren oder Beispiel, da kann ich mich auch sehr, sehr, sehr gut dran erinnern, da war ich mal spazieren draußen mit meiner Familie, da macht eine Dame mit ihrem Mann ein Fenster auf, guckt sie raus und schreit Allahu Akbar. Und haben wir uns gedacht, hä? Was will sie denn von uns?
Eine deutsche Frau?
Eine deutsche Frau war das. Aber heißt es ja nicht, dass keine andere war. Die war so, die Nachbarin von ihr war ganz lieb. Sie ist zu uns gekommen und sie hat uns immer geholfen, die Sprache zu lernen. Sie ist mit uns einkaufen gegangen. Die Dorf Berlin ist ja, da ist ja kein Einkaufsladen. Und dann ist sie die andere liebe Nachbarin, da ist sie dann mit uns einkaufen gegangen. Sie hat mit uns versucht, denn zu reden. Sie wollte auch, sie war auch interessiert, was wir erlebt haben, warum wir gekommen sind, wie das Leben bei uns ist, wie das Leben hier in Deutschland ist, was man machen soll. Sie hat uns versucht, oder besser gesagt, sie hat uns von dieses Trauma rausgeholt, indem sie mit uns Sachen, Aktivitäten gemacht hat, wie zum Beispiel, da haben wir zum Beispiel, also meine Eltern, da sind die jeden Tag morgen, ich glaube morgens von 7 bis 12 Uhr, sind die im Dorf, in Feuerwehr, da haben die einen Raum aufgemacht. Da sind wir hingegangen und da haben wir uns hingesetzt, da haben wir Spiele gespielt, da haben wir dann ein bisschen die Sprache gelernt, da gab auch eine Tafel zum Beispiel, ich, sie, es zum Beispiel, er, sie, es, ich, wir, ihr, sie, da haben wir angefangen zu lernen, was das bedeutet. Und dann natürlich, wenn die das gemacht haben, haben die uns auch die Möglichkeit gehabt, denn, okay, jetzt sind wir fertig, jetzt seid ihr dran, jetzt geht ihr an die Tafel und erzählt uns was, wie das bei euch heißt.
Aha,
wie ihr das macht.
Ja.
Ja.
Also nicht nur, ja genau, nicht nur dieses, wir erzählen euch mal, wie das hier läuft, sondern auch der Austausch, der Kulturaustausch.
Genau, ja. Dieses Kulturaustausch. Okay, jetzt seid ihr dran. Was macht ihr hier? Was bedeutet, wie heißt das auf Arabisch? Wie ist das in Syrien? Was zum Beispiel, da war auch ein Thema, da kann ich mich auch sehr gut dran erinnern. Die schönste, also Syrien, das schönste, wo das schönste Platz ist, wie die Aktivitäten in Syrien sind, was man da macht und so, und wie das hier in Deutschland, da haben die ja versucht auch uns denn zu zeigen, okay, wir sind ein Team, wir sind ein Familiengefühl, also so wie die sich da uns geholfen haben, wir waren eine Familie. Schon so, dass man schon nach 10 Jahren immer noch Kontakt hat.
Also habt ihr euch richtig zugehörig dann auch nachher gefühlt?
Genau, so ja. Dass ich immer noch jetzt, das letzte Mal Weihnachten war ich bei denen. Und habe ich die, war ich da und hat sie immer noch gesagt, ey, ist immer noch der gleiche süße Mohammed von 2015. Und jetzt sind das 10 Jahre her. Ja. Und das hat uns, glaube ich, sehr, sehr viel Hilfe gegeben, dass wir halt angenommen, dass wir auch dazu gehören. Es gab aber natürlich halt solche Menschen und solche Menschen. Man kann nicht alle dann sagen, es gab nur schlechte Menschen. Es gab natürlich manche Blicke, manche böse Menschen, die uns angeguckt haben und so. Ja, aber wir haben das in Syrien halt anders gehabt, weil unsere Nachbarschaft, ich sag mal so, unsere Straße, jeder redet mit jedem, jeder trifft sich mit jedem. Das bedeutet bei uns immer abends, wenn zum Beispiel, okay, kurz bevor die Sonne runtergeht, treffen sich Beispiel alle Männer, gehen zum Beispiel alle Fußball spielen, alle Kinder treffen sich alle so. So ist das jeden Abend. Und die Frauen auch so. Hier ist das aber ein bisschen andere, weil hier aufgrund der Kultur, wir kannten das halt nicht, wissen Sie, wie ich meine?
Mm,
wir absolut, kannten das absolut. Halt nicht. Ja, hier waren wir auch halt, die sind auch nicht direkt am Anfang gekommen. Ich glaube, bis sie gecheckt haben, dass da Nachbarn sind. Also ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, die ersten 6 Monate, da ist meine Mutter 3 oder 4 Mal von zu Hause rausgegangen. Da wollte sie auch gar nicht raus, sie wollte die ganze Zeit zu Hause bleiben. Sie hat gesagt, die wollen mich gar nicht hier haben. Ich weiß es nicht, wie soll ich das denn machen? Mhm. Egal wo, ja. Und irgendwann hat sie dann gesagt, dass ich bin stark genug, ich bin eine Lehrerin gewesen, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt alles wegschmeiße. Sie hat die Hilfe gekriegt auch da und die haben mit ihr geredet und so. Dann hat sie gesagt, okay, jetzt fange ich aber an. Ich muss auch ehrlich sagen, sie war noch schneller fertig wie ich mit der deutschen Sprache, also mit B1.
Ich kann mich erinnern, dass sie sehr, sehr früh schon sehr gut Deutsch konnte. Und auch als ich dann mit deinen Eltern in der Schule gesprochen habe, da waren ja beide da. Und deine Mutter hat dann immer übersetzt für deinen Vater. Die konnte schon sehr gut Deutsch, was sicherlich ja auch daran liegt, dass sie als Lehrerin da vielleicht auch noch einen anderen Zugang gleich hatte, ne? Auch mit dem, mit dem Lernen. Was hättest du dir damals von der Schule gewünscht? Was hätte die Schule besser machen können? Wie hätte sie dir noch mehr helfen können? Also nochmal so zusammengefasst praktisch. Wie hätte sie dir und deinen Eltern auch mehr helfen können?
Zu dem Zeitpunkt, ich habe mir das so gewünscht, dass man vielleicht geguckt hat, wenn man aus einem Kriegsgebiet schon kommt und Ausländer, also es ist ja nicht nur Ausländer und schon, also ich bin auch Ausländer, andere Kultur und schon noch Kriegsgebiet. Ich finde, es ist ein Ticken mehr, weil man ja noch Sachen gesehen hat. Es war ja Krieg. Hätte man vielleicht mit uns gesprochen, ey, geht's euch gut? Denn nachdem das, was ihr gesehen habt, seid ihr überhaupt gut angekommen hier in Deutschland? Was habt ihr überhaupt auf der Flucht gesehen? Ich kann mich noch sehr gut dran erinnern. Diesen ganzen Monat, wo ich Ihnen eben am Anfang erzählt habe, als wir nach Deutschland gekommen sind, da bin ich mit meiner Mom und meine kleine Schwester nach Deutschland geflüchtet. Zu dem Zeitpunkt, da war sie noch Monate alt. Also sie war noch ganz, ganz, ganz jung. Wir sind zu dritt gekommen. Diese Angst alleine, dass man nur mit, also Mama, ich und ganz kleine Schwester. Diese Angst, was wir erlebt haben, der auf dem Weg war auch sehr, sehr schlimm. Wir haben 14 Tage in einer Schule geschlafen, die verbrannt war. Die Schule war verbrannt. Dadurch hat meine Mom bis heute Probleme durch diesen Geruch. Bis heute, ihre Lunge ist schlimm, also bis heute. Sie hat natürlich versucht, bei mir und bei meiner kleinen Schwester zum Beispiel irgendwelche Sachen zu machen, irgendwelche versucht, irgendwas zum Trinken zu geben, Medikamente zu kaufen. Ich habe ja gesagt am Anfang, sie ist ja Englischlehrerin gewesen. Also sie konnte ja mit den Griechen auch gut umgehen, weil ja englische Sprache, ne? Sie konnte ja gut miteinander sprechen, aber durch diese Sachen, was wir ja bekommen haben, durch die Sachen, dass man diese Angst hat und so, war es hier am Anfang schwierig. Hätte man vielleicht, die Lehrer hätten vielleicht mit den Schülern geredet, ey, geht's deine Eltern oder vielleicht die Lehrer haben ja auch Daten von den Eltern. Hätten vielleicht sich bei den Eltern melden, ey, können wir vielleicht miteinander sprechen, geht's euch gut, wollt ihr reden, seid ihr angekommen und so weiter und so fort. Ich finde es ein Punkt, was sehr, sehr wichtig ist, weil man halt für einen Grund, man ist ja, man musste flüchten. Es gab keine andere Wahl. Entweder sterben wir oder flüchten wir.
Ja, und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass Lernen nur dann funktioniert, wenn man sich sicher fühlt und wenn man überhaupt Raum und Kapazität hat, sich auf Lernen zu konzentrieren, wenn natürlich der Kopf voll ist mit ganz vielen Fluchtbildern und man davon nachts träumt und nicht gut schläft und so weiter, dann ist man natürlich auch nicht in der Lage, so viel zu leisten in der Schule, ne? Da hat man ja ganz, ganz viel Energie auch schon verbraucht, um überhaupt mit den alten Dingen umzugehen. Das ist natürlich die Frage, wer dann nachher wie helfen kann, aber dass das in der Schule so gar keine Berücksichtigung gefunden hat in deinen Augen, ne? Das war zu wenig. Gerade jetzt vielleicht auch in dem Bereich DATS, also ihr hattet ja ein eigenes DATS-Zentrum und eigene DATS-Klassen, da wurde ja wahrscheinlich auch nicht Habt ihr da in der DATS-Klasse irgendwie auch noch mal was Spezielles gemacht, wo ihr miteinander ein bisschen sprechen konntet über eure Gefühle oder sowas?
Ich kann mich gar nicht. Nee, also haben wir nicht. Wir haben,
War nur
das Einzige, was
Deutsch.
wir. War nur Deutsch, vielleicht auch ein bisschen Beispiele miteinander spielen. Halt, wie Monopoly oder wie das Spiel heißt oder solche Spiele haben wir gespielt. Irgendwelche Spiele, irgendwelche Sachen gewürfelt. Und sowas haben wir halt nur gespielt oder gelernt. Und anders, ich kann mich gar nicht dran. Das war auch einer der Gründe, wo ich ja gesehen habe, dass sie Interesse gezeigt haben. Das war für mich wirklich, als wäre ich im Knast und jemanden hat die Tür gerade aufgemacht. Diese kleinen, in der Zelle, wenn man diese kleinen Loch aufgemacht hat und dann sieht man, okay, da ist jemanden. Und dann haben sie so gesehen, mich aus dem Loch rausgeholt. Sie haben mich, also so schlimm war das. Weil ich kannte es nicht. Ich war es ganze Zeit so. Angst, 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 Angst. Und dann haben sie mich halt gerettet, sage ich mal so. Ich könnte mir vorstellen, hätte ich niemanden gekriegt, ich glaube, es könnte sein, dass ich mich vielleicht verloren habe mit Drogen oder Alkohol oder andere Substanzen.
Nun hast du gesagt, dass es sehr schwierig war für dich, in die Kultur reinzufinden, in die Sprache reinzufinden, dass du dich fremd und einsam gefühlt hast, auch am Anfang. Und dann haben wir letztes Jahr mal wieder auch nach längerer Zeit ein Videogespräch gehabt zusammen. Und da hast du mir erzählt, Frau Hecht, ich bin jetzt richtig typisch deutsch geworden. Kannst du dich erinnern? Das würde ich gerne noch mal wissen. Also, was sind so die Dinge, wo du gesagt hast, okay, die machen mich jetzt irgendwie deutscher?
Ich muss ehrlich sagen, nachdem ich die Sprache ein bisschen mehr gelernt habe und angefangen habe, eine Ausbildung, die Ausbildung hat auch mir sehr, sehr viel geholfen. Meine Geselle ist kurz vor Rente gewesen. Der ist Ende dieses Jahres Rente. Und ich wusste ehrlich gesagt nicht, was bedeutet wie beispielsweise, ey, du, das ist mir sowas von Schnuppe oder was weiß ich, andere Sprüche. Ich wusste nicht mal, was das bedeutet. Und ich war interessiert. Ich wollte ja, je mehr ich die Sprache gelernt habe, je mehr wollte ich mich noch mehr und mehr integrieren. Ich wollte halt wissen, wie fühlt sich das an, ein Deutscher zu sein? Wie fühlt sich das an? Und vom Aussehen werde ich niemals wie ein Deutscher aussehen, aber ich habe ja mittlerweile schon angefangen, seitdem ich eine deutsche Freundin habe, die Sprüche von meinem Geselle habe. Ich gucke auch Germany Next Top Model und Dschungelcamp und Berlin Tag und Nacht und sowas. Und das sind halt Sachen, wo ich dann sehe, das ist Integration. Das ist Integration. Das ist, wo man denn auch denn denkt, okay, sowas guckt man denn halt. Man guckt 20:15 Uhr, sitzt man abends auf dem Couch vom Fernseher, guckt man sich sowas. Oder was weiß ich, die Sprüche halt, man muss es halt warten, wenn es dazu passt. Es sind halt immer, also bei mir war das so der Fall, dass der Geselle immer, wenn eine Situation war, hat er mir den Spruch gegeben. Und das, also er hatte mich so lieb gehabt, obwohl er schon damals ein Nazi war. Also vor 30 Jahren, 40 Jahren war er mal ein Nazi, hat er mir erzählt. Oder was heißt Nazi? Der war ein bisschen rechts. Der war rechts ein bisschen. Ja, und der hat mir aber dann erzählt, dass er mich lieb hat. Und das war auch eine Grunde, okay, obwohl er rechts ist, könnte man zu mir trotzdem lieb sein. Okay, das hat mich auch dann halt bewundert, also es hat mich noch glücklicher und glücklicher gemacht. Und von Tag zu Tag, finde ich, integriert man sich mehr und mehr. Man lernt immer neue und neue Sachen. Die Sprache, Freunde. Ich muss ehrlich sagen, aus der Schulzeit von damals, Frau Hecht, von ganz, ganz, ganz früh, von 2015, habe ich bis jetzt immer noch zwei, drei Freunde, also Mitschüler, wo wir immer noch wir uns treffen und immer noch hinsetzen und immer noch lachen. Ey, damals waren wir auch das einmal in Hamburg, Hansaberg. Ey, wie schön war das damals? Ich kann mich auch noch, ist mir durch, also gerade ist mir das nochmal eingefallen. Ich musste ja auch einmal meine Flucht erzählen. Also was heißt musste? Das war mein
Deine Projektarbeit,
Thema.
Ja.
Genau. Ich habe mich ja dafür interessiert. Das hat mir auch sehr, sehr, sehr geholfen, dass ich darüber geredet habe, glaube ich. Ich glaube, weil ich das gesprochen habe vor der Klasse, haben die Schüler gesehen, okay, Muhammad ist gerade kein, also der hat wirklich Sachen erlebt. Der ist kein Typ, der gerade irgendwas was labert von was weiß ich. Der hat wirklich Sachen gesehen, Sachen gemacht.
Ja, ich kann mich da auch noch sehr gut dran erinnern. Und zwar, ich kann mich noch daran erinnern, dass das, was du erzählt hast, für einige so schlimm war, dass wir einen Mitschüler hatten, der gesagt hat, Muhammad, hör bitte auf, können wir das bitte an der Stelle jetzt unterbrechen? Er konnte das nicht mehr aushalten, was du erzählt hast. Das war sehr, sehr einprägsam für alle, glaube ich. Und ich glaube, dass du auch dazu beigetragen hast, dass ganz viele Mitschüler in der Klasse viel mehr verstanden haben, also ein Stück Ahnung bekommen haben, einen kleinen Einblick bekommen haben. Was ist das eigentlich, Krieg, und was erlebt man da, und auch Flucht, wie schlimm ist das, dass du dazu beigetragen hast, dass die sich mehr hineinfühlen können, ne? Wir sagen ja Empathie irgendwie aufbauen können, das nachvollziehen oder mitfühlen können. Das war schon sehr krass.
Ja, und ich glaube, das war auch einer der Gründe, also der sehr mir geholfen hat. Wo ich gesehen habe, die Schüler haben sich dann auch gesehen, nicht direkt danach, nach der Projektarbeit, aber danach hat man auch gesehen, die Schüler haben mich noch mehr im Arm gehabt, noch mehr haben wollten die, also ich war noch mehr willkommen als vorher.
Noch mehr
Hilfe habe ich bekommen. Ich kann mich auch noch sehr, sehr gut daran erinnern, mein Mitschüler, der neben mir saß, der hat mir geholfen, auch Beispiel, wenn ich mal Sachen nicht verstanden habe oder so. Die Lehrerin hat irgendwas gesagt, Beispiel die Frage A, was ist der Antwort? Und ich wusste wirklich nicht, was der Antwort ist. Mhm. Da hat er mir geholfen, er hat gesagt, ey Muhammad, komm, die Antwort ist zum Beispiel C. Sag einfach, dass die Antwort C ist. Und das hat mir auch geholfen. Der hat mir gezeigt, wirklich, dass Menschen, ey, die Schüler wollen, dass ich was erreiche. Die wollen auch, dass ich dazu gehöre. Teilweise, es gibt noch Leute aus der Klasse, die melden sich bis heute bei mir. Die denken, oh, wie geht's dir, Muhammad? Ist alles gut bei dir? Läuft's alles bei dir? Und so. Das finde ich schön.
Ich kann mich auch erinnern, dass ein Mitschüler sich sehr stark um dich gekümmert hat, der selber in einer sehr schwierigen Lebenssituation war und der selber seine Hausaufgaben nicht gemacht hatte, selber wenig Lust hatte auf Unterricht, aber dir geholfen hat, den Unterricht zu verstehen und dir bei den Hausaufgaben geholfen hat, weil er nämlich eigentlich echt viel auf dem Kasten hatte. Das fand ich auch total spannend, dass ihm das auch eine ganz wertvolle Aufgabe gegeben hat.
Ja, mit denen habe ich noch bis heute Kontakt. Das ist einer, der, mit dem ich also sehr, sehr, sehr eng bin. Wir sehen uns immer und immer wieder.
Ja, schön.
Und
toll.
Ja, ich bin ihm wirklich, wirklich dankbar für das, was er mir geholfen hat. Da hat man auch gesehen, der war, wie Sie das gesagt haben, der ist ja so faul gewesen oder er wollte es nicht machen. Aber wo er gesehen hat, dass ich da bin, der wollte mir helfen. Und der hat es auch getan. Also der hat mir geholfen. Und das finde ich süß. Also das fand ich zu dem Zeitpunkt süß, das finde ich auch heute süß nach 10 Jahren. Und ich glaube, wenn ich in 40 Jahren irgendwo mit ihm bin, was ich auch mit ihm gesprochen habe, ich möchte auch in 40 Jahren immer noch mit dir befreundet sein. Und ich glaube doch, einer der einzigen, wo ich dann denke, mit diesem Freund möchte ich auch irgendwann sterben.
Oh. Wenn wir jetzt mal zusammenfassen, wie würdest du sagen, wie prägen diese Erfahrungen, die du damals in der Schule gemacht hast, noch heute dein Leben? Was haben die mit dir gemacht? Wie haben die dich beeinflusst, diese Erfahrungen in der Schule?
Die Erfahrungen in der Schule, heute kann ich glücklich sein. Die haben mich stark gemacht. Am Anfang ist es ja sehr schwer, warum ich überhaupt heute diese Podcast mit ihnen mache. Ist, weil ich finde, Man sollte das, ja. Man muss da irgendwas, einen Weg, man findet immer einen Weg. Man muss nur wissen, wie. Jeder Schüler muss wissen, egal welches Problem es gibt. Es gibt immer einen Weg. Zu dem Zeitpunkt wusste ich es ja nicht, was ich machen sollte. Aber am Ende habe ich es ja geschafft. Heute kann ich glücklich sein, kann ich sagen, ich habe eine abgeschlossene Ausbildung. Ich fange am Montag mit einer neuen Ausbildung. Ich habe mittlere Reife. Ich bin eingebürgert. Ich habe Führerschein und ich habe ein Auto. Ich habe viel erreicht. Also ich habe Sachen erreicht, wo ich gedacht habe vor 10 Jahren, das wird es nie passieren. Mhm. Ich werde es niemals passieren. Ich werde ein Loser sein. Ich werde immer Probleme haben. Ich werde immer so. Also ich werde halt in, wie sagt man so, in ein Käfig, sagt man so, wo ich gedacht habe, dass ich in ein Käfig bleibe, wo ich niemals daraus komme.
Mhm.
Und heute kann ich wirklich Ihnen danken aus dem ganzen Herzen, wo ich wirklich sagen, Frau Hecht, vielen lieben Dank. Das hat mir wirklich geholfen. Und natürlich alle meine Mitschüler, alle meine Klasse, ohne Ausnahmen, wirklich danke, weil die haben mir gezeigt, dass wirklich ich dazu gehöre, dass die haben mich da rausgenommen, obwohl die keinen Nutzen davon hatten. Also die hätten mich auch einfach liegen können. Die hätten mir auch sagen können, ey, das interessiert uns nicht. Aber die haben wirklich Interesse gezeigt und die haben mich wirklich daraus genommen, dass ich teilweise immer noch heute alleine, ohne dass sie das wissen, ich habe CDs von unserer Klassenfahrt von alle Jahren, dass ich wirklich mal das mal gucke und guck mir die Bilder und denk mir, ey, wie glücklich bist du denn? Wie, es war zwar ein harter Weg, aber am Ende geschafft.
Ich glaube, das ist die CD, die ich euch geschenkt habe, ne?
Genau.
Genau, als ihr nachher von der Schule gegangen seid, beziehungsweise einige sind ja noch in die 10., aber da habe ich, glaube ich, alles mal zusammengefasst, was ich noch so hatte, genau. Mhm. Ja, wie schön. Wie schön, das freut mich total. Was meinst du, was sollten Menschen verstehen, die die nie selbst so eine Erfahrung gemacht haben, so eine Migrationserfahrung gemacht haben? Menschen, die noch nie erlebt haben, Ausländer irgendwo anders zu sein, was sollten die verstehen oder wissen darüber?
Dass wir auf jeden Fall alle Menschen sind, das ist ja jeder klar. Und diese Krieg zu beschreiben, es ist keine schöne Sache. Es ist wirklich keine schöne Sache. Man hat wirklich Probleme im Kopf. Es ist teilweise so, dass man, wie ich das ja mal hatte, dass man irgendwas vorspielt, dass man eine Fassade vor sich hat und man sich denkt, ja, dass man halt dann denkt, ey, dass man mit diesen Menschen ein bisschen anders umgeht, dass man ein bisschen mehr Rücksicht, so würde ich das beschreiben, mehr Rücksicht nehmen, dass man mit diesen Menschen spricht, dass man versucht zu gucken, ob alles gut bei diesen Menschen ist, wie das bei denen im Kopf ist, dieses Reden miteinander. Dieses Reden hat sehr, sehr viel geholfen bei mir. Und ich glaube, aufgrund, dass ich gesehen habe, wie das in meiner Umgebung ist, was für Menschen in meiner Umgebung waren, dass das Reden auch mit denen geholfen hat. Ich habe ja auch ausländische Freunde, also. Mhm. Und ich habe gesehen, dass dieses Reden mit denen auch geholfen hat. Und das finde ich also sehr, sehr wichtig. Das hat mir am meisten geholfen. Ich glaube, das hat auch andere geholfen und das wird immer und immer helfen, dieses Reden. Auf jeden Fall kein Gewalt. Dieses Reden ist das, was mir geholfen hat. Hätten damals meine Klasse mich vielleicht schief angeguckt oder scheiße mit mir umgegangen, ich glaube, dann wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Ich glaube, dieses Reden hat wirklich geholfen. Dass man wirklich fühlt, weil es ist ja so, wenn man im Krieg ist, man fühlt, dass man gebrochen ist, man hat niemand. Und wenn man dann wirklich sieht, dass jemand für einen da ist, dann heilt man es. Ob man das vielleicht, das ist eine Hilfe, was man niemals spürt. Also dieses Hilfe, was ich bekommen habe. Vielleicht war es für meine Mitschüler eine normale Sache, dass man so umgegangen ist. Aber für mich, weil ich gebrochen war, ist für mich so groß, dass teilweise, wenn zum Beispiel heute meine, die mir zum Beispiel irgendwie, oder einer von, irgendeiner Mitschüler mir heute irgendwas Böses tut, ich niemals sauer werden werde, weil da, wo ich gebrochen war, war er für mich da. Mhm. Also, für mich ist das so eine Sache, so eine riesige Sache, so groß ist die Sache bei mir, liegt mir das auf dem Herzen, wie die bei mir umgegangen sind.
So schön, wie du das auch formuliert hast. In einer Sprache, die nicht deine Muttersprache ist, hast du sehr, sehr schöne Worte gefunden, finde ich, dafür. Und ich finde es auch so wichtig, was du sagst. Ich erlebe es andersrum auch, dass so viele angebliche Kleinigkeiten, ne, für andere, für einen selbst so einen großen Wert haben, also so viel mehr ausmachen an Zugehörigkeitsgefühl oder an Wärme, an Nähe, an Freundschaftsgefühl oder nahezu, ja, das ist im Prinzip das, diese Zugehörigkeit. Das ist ja auch nochmal in deiner Zeit doppelt wichtig gewesen, weil du ja dann auch noch in die Pubertät gekommen bist, in der ja sich sowieso alle Menschen fragen, wo gehöre ich eigentlich hin und wer bin ich denn eigentlich und so weiter. Also es war ja nochmal doppelt schwer in dieser Zeit. Und du hast es also gemeistert auch, bist durch Höhen und Tiefen durchgegangen, aber kannst eben heute sagen, dass du viel erreicht hast für dich und ein glückliches Leben führen kannst. Wie schön.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich und ich könnte sehr stark, also ich könnte sagen, habe ich gut gemacht.
Hast du hervorragend gemacht. Und du hast ordentlich gekämpft.
Ja.
Und es ist schön, auch für mich als deine ehemalige Lehrerin zu sehen, was aus dir geworden ist und ja, wie du deinen Weg gegangen bist. Und schön, dass ich ein Stück dieses Weges mit dir zusammen gehen konnte und dich begleiten durfte. Weil ich auch immer jedes Mal sehr dankbar dafür bin und war, wenn sich Schüler auch mir anvertraut haben. Weil das auch ein Vertrauensbeweis ist, dass sich jemand öffnet und einem etwas erzählt. Da war ich immer sehr dankbar für, dass dieses Vertrauen mir entgegengebracht wurde. Ja, mein Podcast heißt Schule mit Herz und Seele. Und ich stelle allen meinen Gästen, die im Interview bei mir sind im Podcast, immer am Ende eine Frage. Und zwar, was bedeutet für dich eine Schule mit Herz und Seele? Was macht das für dich? So eine Schule aus?
Für mich selber bedeutet Schule mit Herz und Seele 9F Frau Hecht. Es ist wirklich schwierig zu beschreiben, wie schön meine Schulzeit war mit ihnen. Es war natürlich durch hohen und tiefen Punkte, aber heute kann ich sagen, Schule mit Herz und Seele ist für mich 9F, Frau Hecht und alle Mitschüler sind die wichtigsten Menschen, die ich getroffen habe. Die liebsten Menschen, die liebsten Seelen, sage ich so. Die liebsten Seelen, wirklich. Alle liebsten Seelen. Ja. Ich danke euch wirklich für alles, was ihr mir getan habt. Ich glaube, ohne euch wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Danke, wirklich danke.
Ja, das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, lieber Murmat. Ich danke dir recht herzlich, dass du heute den Mut hattest, hier ins Interview zu kommen und so viel von dir zu erzählen und von deinem Innenleben auch preiszugeben. Und ich wünsche dir auf jeden Fall für deinen weiteren Lebensweg alles, alles Gute und hoffe, dass wir weiterhin Kontakt haben und miteinander verbunden sind.
Vielen lieben Dank, das verspreche ich dir, das wird so weiterbleiben. Dankeschön. Ihnen auch.
Ja, was für eine Lebensgeschichte und was für ein starker junger Mann. Es gäbe sehr, sehr viel zu all dem zu sagen, was Muhammad erzählt hat. Aber das, was mich am meisten berührt hat, ist die Kraft der Menschlichkeit, die Kraft der Nächstenliebe und des Mitgefühls. Muhammads Geschichte zeigt, wie wichtig die kleinen Gesten sind, wie ehrliches Interesse für den anderen und seine Kultur, sich zu erkundigen, wie es jemandem wirklich geht, Zugehörigkeitsgefühl zu stärken, indem man jemanden einlädt oder etwas gemeinsam zu machen, dass das die Dinge sind, die wirklich zählen. Muhammad hat gesagt, dass er nicht wüsste, wo er heute stehen würde und ob er das alles erreicht hätte, wenn er nicht genau diese Unterstützung während seiner Schulzeit erfahren hätte. Und damit beschreibt er genau den Kerngedanken von Prävention und zeigt, wie Prävention eigentlich Leben retten kann und erfolgreiche Leben auch ermöglichen kann. Und ich hoffe, Muhammads Geschichte hat dich berührt und inspiriert. Lass mich gerne wissen, was seine Geschichte mit dir gemacht hat, welche Gedanken oder Fragen aufgekommen sind oder auch, was du für Erfahrungen gemacht hast mit Schülerinnen und Schülern mit Fluchterfahrung in der Schule. Du kannst mir über mein Kontaktformular auf meiner Homepage schreiben oder auch bei Facebook oder Instagram unter den Posts zu dieser Podcast-Folge oder auch als persönliche Nachricht. Alle Links und weiterführende Informationen zu mir und meinen Angeboten findest du wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn bewertest und abonnierst, damit du keine weiteren Folgen verpasst und damit mehr Menschen auf meinen Podcast aufmerksam werden und von den Informationen und Hilfestellungen profitieren können. Ich lade dich abschließend ein, einmal tief ein- und auszuatmen, deinen Körper einmal durchzuschütteln und dir heute im Anschluss etwas Gutes zu tun, um deinem Nervensystem die Möglichkeit zu geben, Muhammads Schilderung zu verarbeiten und in deiner Balance zu bleiben. Apropos Balance, ich biete dieses Jahr in den Sommerferien wieder hier in Schweden ein Retreat für Lehrkräfte an, die sich eine Auszeit nehmen möchten und in der wunderschönen schwedischen Natur wieder mehr mit sich in Kontakt kommen möchten, sich selbst und die eigenen Bedürfnisse besser kennenlernen wollen und Tipps und Inspiration erhalten möchten, wie sie wieder mehr in ihre Kraft finden können und einen anderen Alltag schaffen können, ihr Leben besser zu gestalten. Weitere Infos dazu findest du auch in den Shownotes. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervoll entspannten Sonntag und freue mich darauf, wenn wir uns das nächste Mal hören. Bis dahin!